Willkommen auf der EduCouch, dem Podcast über Bildung und Digitalität. Diesmal in Kooperation mit Cornelsen erkunden wir gemeinsam das Thema künstliche Intelligenz in der Bildung. Und es wird, vorsichtig formuliert, fundamental. Wir begeben uns auf eine rasante Reise in die Zukunft. Oder zumindest in das, was wir gerade im Moment noch für die Zukunft halten. Seid dabei, wenn wir das Unerwartete erwarten. Kommt mit auf unsere Entdeckerreise. Und los geht's.
Willkommen zurück auf der EduCouch. Heute mal wieder mit einer Gesprächspartnerin aus der Politik. Eine Frau, die ausnahmsweise tatsächlich Schule auch von innen kennt. Sie war Lehrerin und stellvertretende Schulleiterin, bevor sie Bildungssenatorin in Berlin wurde. Herzlich willkommen, Katharina Günther-Wünsch.
Hallo.
Wir machen gleich eine entspannte Warmwertfrage. Ist der Beruf Berliner Bildungssenatorin eigentlich der schlimmste Job der Welt oder hat man da von außen vielleicht falsche Vorstellungen?
Auf gar keinen Fall, kann ich da nur sagen. Es ist ein super spannender, ja auch aufregender Beruf, der mit Sicherheit auch einige Herausforderungen mit sich bringt. Aber wenn man den Bereich liebt, also tatsächlich den Bereich Bildung, Jugend und Familie und auch dort Entscheidungen zu treffen, mitgestalten zu können, dann ist es tatsächlich der schönste Beruf.
Dennoch gibt es ja trotzdem drängende Probleme auch und vielleicht sogar vor allem an den Schulen in Berlin, so vielleicht der Außeneindruck. Was sind diese Probleme, wenn Sie die mal kurz beschreiben könnten, hier in Berlin oder grundsätzlich auch im Bildungssystem, so wie es wir gerade haben?
Ich glaube, wir haben drei große herausfordernde Themen in Berlin, aber man kann sie, glaube ich, auch auf viele andere Bundesländer mit übertragen. Das eine Thema ist unsere Schulplatznot. Also wir brauchen dringend nicht nur Schulplätze, sondern auch innovative Schulgebäude, also die tatsächlich auch Unterricht, ich sage immer so schön, auf Höhe der Zeit ermöglichen. Wir brauchen dafür aber auch gut ausgebildetes Personal und in Zeiten des Fachkräftemangels, wo alle Branchen irgendwie dringend gut qualifiziertes Personal suchen, ist das natürlich ein wichtiges Thema. Und wir reden über Qualifikation und Qualität damit immer direkt. Also welche Bildungsqualität brauchen wir? Was sind Basiskompetenzen, die nach wie vor wichtig sind? Was ist auch vielleicht Bildungsqualität? Darüber werden wir heute noch sprechen, die zukunftsorientiert ist. Das sind die drei großen Herausforderungen, die ich tatsächlich für Berlin, aber auch für andere Bereiche und andere Bundesländer sehe.
Mhm. Beim Thema Qualität würde ich gleich gerne nachhaken. Und zwar ganz grundsätzlich auch zum System Schule. Wie sollten wir heute Kinder und Jugendliche in der Schule auf eine Arbeits- und Lebenswelt vorbereiten, von der wir derzeit noch gar nicht wissen, wie die überhaupt aussehen wird? Also Stichwort künstliche Intelligenz hat in den letzten Jahren ganze Branchen vor ihr baldiges Aus oder zumindest vor ihre radikale Veränderung gestellt. Wie können wir da heute schon gute Qualität für Unterricht für die Zukunft machen?
Also zum einen finde ich es spannend, dass Zukunft immer noch veränderbar ist und sich auch stetig verändert. Das war zu unseren Zeiten so, das wird immer so sein, sodass ich das gar nicht so schwarz malen würde. Ich sage aber auch immer, wir brauchen bei allen Schülerinnen und Schülern, bei allen Kindern trotzdem Basiskompetenzen. Das heißt, ohne Lesen, Schreiben und Rechnen werde ich in allen anderen Bereichen auch nicht Erfolge erzielen können. Das heißt, ohne Basiskompetenzen wird es mir nicht möglich sein, moderne Technologie anzuwenden. Es geht nicht nur darum, Knöpfe zu drehen, sondern auch einschätzen zu können, was generiere ich daraus? Wie funktioniert das? Im digitalen Raum auch Dinge besser einschätzen zu können, beurteilen und bewerten zu können. Deswegen sage ich es ganz klar, die Basiskompetenzen sind die Grundvoraussetzung. Aber ich sage auch, Schule muss sich auf den Weg machen und Kompetenzen schulen, die vielleicht zu unseren Zeiten noch nicht so aktuell waren. Teamfähigkeit, Kooperation, Flexibilität, kreatives Denken. Das sind natürlich Dinge, die auch jeder Arbeitgeber potenziell heute schon zunehmend, aber insbesondere in der Zukunft an Anforderungen stellen wird an die jungen Erwachsenen, die wir entlassen. Deswegen sind das Dinge, die in meinen Augen auch noch nicht ausreichend an allen Schulen praktiziert werden, aber die neu dazugekommen sind.
Ich habe mir vorher schon das Stichwort künstliche Intelligenz selber gegeben. Und in dieser Staffel geht es auch zentral um künstliche Intelligenz, weil da, glaube ich, schon ist ein Unterschied zu früher. Es ist schneller geworden auf jeden Fall, die Veränderung. Also wir haben auf der einen Seite die Gefahren, also die Undurchsichtigkeit der Entscheidungen von KI, der Kontrollverlust an die Maschine, die totalitären Potenziale. Wir haben aber auf der anderen Seite natürlich auch unfassbare Potenziale in der Technologie und die Notwendigkeit, auch Feuer mit Feuer zu bekämpfen. Das ist ein Zitat aus dem aktuellen Harari. Wie sollten Schülerinnen notwendige Fähigkeiten erlernen, um sinnvoll und kritisch auch mit KI in der Schule schon umgehen zu lernen?
Ich habe ja gerade schon damit angefangen, dass wir tatsächlich unsere Schülerinnen und Schüler befähigen müssen, beides zu erwerben. Dafür muss man KI aber auch nutzen. Ich werbe dafür sehr. Berlin war eines der ersten Bundesländer, was eine Handreichung zum Thema Umgang mit KI rausgegeben hat. Denn wir haben natürlich Pädagoginnen und Pädagogen, haben selber nie dazu was gelernt. Für die ist das Thema ganz neu. Es ploppte zunehmend auf in den Schulen. ChatGPT war eines der ersten Themen. Prüfungen wurden schlagartig künstlich generiert. Man wusste nicht mehr, der Schüler das selber gemacht oder nicht. Das heißt, die Qualifikation des pädagogischen Personals, die dann auch den Mut gibt, die Dinge im Unterricht anzuwenden. Wir haben viele Möglichkeiten, wie wir KI, meine ich, auch wirklich als Chance zu sehen, gewinnbringend zu implementieren im Schulalltag. Aber natürlich neben all den Chancen, die nur über gut qualifiziertes Personal in den Unterricht eingebracht werden können, woraus unsere Schüler lernen können, müssen wir auch das Bewusstsein schaffen, welche Risiken verbergen sich hinter KI. Also abschätzen zu können tatsächlich, was bedeutet das eigentlich, wenn eine künstliche Intelligenz Entscheidungen trifft, das einschätzen und bewerten zu können, auch das gehört eigentlich schon jetzt, aber spätestens in den kommenden Jahren in den Unterricht hinein. Aber nochmal, davor gelagert ist die Qualifikation des Personals, das wirklich den Schülern dieses Rüstzeug mitgeben kann.
Ich mache nochmal eine konkretere KI-Nachfrage an die Schulen. An welchen Stellen können Sie sich einen Einsatz wirklich in Schule vorstellen? Stichwort Benotungen, Korrekturen, Verwaltung etc. Ist da in Ihrer Welt was denkbar oder würden Sie sagen, nee, Finger weg aus all diesen Bereichen?
Auf gar keinen Fall. Ich sagte es gerade schon, KI ist da. Dann sollte man auch wirklich den Mehrwert und die Chance darin sehen. In der Verwaltung ganz klar, wir haben natürlich Bürokratien, die könnten über KI erledigt werden, aber auch reduziert werden. Da sehe ich wirklich ein großes Potenzial. Da gibt es auch die ersten Programme, wo wir ganz klar sagen, das können wir uns gut vorstellen. Ist momentan noch eine Frage sowohl der Datensicherheit als auch der Kosten. Das sage ich auch an der Stelle ganz ehrlich. Das ist der eine Punkt. Aber tatsächlich auch im Unterricht, zum Generieren von Unterrichtsinhalten. Wie kann ich binnendifferenziertes, inklusives Material generieren? Momentan sitzen unsere Kolleginnen und Kollegen und bauen 3, 4, 5 Materialien parallel. Das könnten zukünftig, kann die KI übernehmen. Ich habe das bei Schulbuchverlagen gesehen, die insbesondere für den DATS- und DAF-Unterricht, also wir haben zunehmend Willkommensklassen, Schüler mit Fluchterfahrungen, Material für diese Schülerinnen und Schüler generieren, mithilfe tatsächlich von KI, die sagen, gingen wir relativ schnell, war auch noch binnendifferenziert. Ähnliches kann ich mir gut vorstellen für Prüfungsmaterialien, für Klausuren später. Also selber Geschichtslehrerin, wie oft hat man nach Quellen gesucht? Wie oft hat man tatsächlich recherchiert, um noch nacharbeiten und sowas zu generieren? Das sind Dinge, die sind jetzt konkret schon anwendbar. Sie wirken extrem entlastend an Zeiten, wo uns gutes Personal fehlt. Und wir würden dafür sorgen, dass Pädagogen sich auch wieder mehr aufs Kerngeschäft konzentrieren können.
Prüfungskorrekturen auch vorstellbar? Das wäre ja das, was Lehrer sich wahrscheinlich, Lehrerinnen am meisten wünschen würden.
Ich würde es zumindest nicht für ausgeschlossen halten. Ja. Ich glaube, man könnte ja auch kommentieren an der Stelle oder argumentieren und sagen, es wäre vielleicht gerechter, weil der Faktor Mensch und subjektive Wahrnehmung vielleicht dann ausscheiden und an der Stelle gar nicht so abwegig.
Und Freude hat ja auch keiner dran.
Das ist vielleicht noch eine Frage der Perspektive, aber es stimmt.
Weiteres wichtiges digitales Bildungsthema, Gefahren und Potenziale von Social Media. Wie stehen Sie zu diesem Thema und was kann man dazu auch konkret in den Klassenzimmern tun oder sollte da tun?
Social Media gehört zur Lebenswirklichkeit unserer Kinder, unserer Jugendlichen. Das heißt, es muss thematisiert werden in den Schulen. Ich halte weder von einem generellen Handyverbot was, noch dass wir das Thema ausblenden und sagen, das ist irgendwie was, was mit Schule nichts zu tun hat. Auch das hat was mit Unterricht auf Höhe der Zeit zu tun. Jetzt kann man das nicht in jedem Fach permanent thematisieren. Wir haben aber Strukturen in Schule, Klassenräte, Klassenkonferenzen, wo sich das anbietet, um natürlich das, was leider häufig stattfindet, nämlich eher das Thema Mobbing, Cybermobbing über Social Media zu thematisieren, zu sensibilisieren, dass Schüler da sich selber in Gefahr bringen können, dass sie zum Teil Straftaten begehen, indem sie bestimmte Inhalte teilen. Es hilft aber auch, mit diesen Diensten in Kontakt zu treten. Wir haben das, oder ich habe das hier in Berlin zum Beispiel gemacht mit TikTok, als es immer zu diesen Online-Wettkämpfen und so Sachen gab, wo wir gesagt haben, wir müssen mit TikTok ins Gespräch gehen. Zum einen wollte ich wissen, was macht die Plattform eigentlich selber, um den Kinder- und Jugendschutz einzuhalten? Wie können wir gemeinsam dafür sorgen, diese Algorithmen zu durchbrechen? Denn dann, was vielen nicht bewusst ist, je häufiger wir darüber berichten, umso sichtbarer wird es für Kinder und Jugendliche. Das ist ja der Algorithmus dahinter. Und da bin ich dann auch beim letzten Punkt. Wie funktioniert Social Media, muss zukünftig auch Eingang in die Ausbildung unserer Lehrkräfte finden, um tatsächlich auch aussagekräftig zu sein. Immer nur schockiert zu sein oder davor zu warnen, hilft nicht. sondern mit den Kids darüber zu sprechen, Bewusstsein zu schaffen, ihnen klarzumachen, wie der Algorithmus funktioniert, dass sie mit bestimmten Verhaltensweisen eher dazu beitragen, dass gerade die negative Seite nach außen getragen wird und während andere Verhaltensweisen eher förderlich sind, auch Social Media sinnvoll zu nutzen. Auch das darf man ja nicht in Abrede stellen.
Kurze Nachfrage, wie war das Gespräch bei TikTok? Wie darf man sich das vorstellen?
Die waren tatsächlich positiv überrascht, dass eine Senatorin aus dem Bildungsbereich offensiv den Kontakt sucht und zwar eher in der Kooperation und nicht in der Konfrontation. Wir haben eigentlich inzwischen einen lockeren, aber nahezu regelmäßigen Austausch. Wir sind auch so verblieben, dass wir uns immer tatsächlich erstmal kontaktieren, wenn so eine Sachen online wieder auftauchen. Also gerade beim RIP Day hatten wir ja das Thema. Und ich würde sagen, grundsätzlich positiv.
So viel zum Thema, dass Sie auch tatsächlich einen wirklich spannenden Job haben. Ja. Nicht den schlimmsten der Welt.
Sag ich doch.
In der 9. Staffel gibt es bei mir immer eine neue Fragekategorie und die heißt, widersprechen Sie mir. Das heißt, ich mache bewusst provokante Aussagen, die ich aber zu einem gewissen Maß auch plausibel finde und Sie dürfen mir zustimmen oder widersprechen und in maximal 2 Sätzen begründen, warum es so ist. Ja, das ist schwierig, aber das geht. Aussage 1. Es hat überhaupt keinen Sinn mehr, eine Fremdsprache in der Schule zu lernen. KI-basierte Systeme können heute schon jede Form der Simultanübersetzung, die man für Kommunikation in anderen Sprachen benötigt.
Auf gar keinen Fall. KI kann zwar die Simultanübersetzung, aber KI kann überhaupt nicht erfahrbar machen, was an Kultur, an Vielfalt, also tatsächlich hinter der Fremdsprache sich noch verbirgt. Und deswegen bitte, bitte fleißig weiter lernen und es kann auch tatsächlich Spaß machen, sich in anderen Sprachen zu unterhalten.
Dann würde ich ganz kurz an der Stelle nachschieben, dann bräuchte man quasi einen Kulturunterricht für die jeweilige Sprache und könnte dann aber die Sprachenteile vielleicht doch rausnehmen. Also die Grammatik- und Vokabellernteile, die ja 90% des Sprachunterrichts sind.
Man kann vielleicht über Ergänzung nachdenken, aber ich muss mein Essen schon noch selber bestellen können im anderen Land.
Alles klar. Aussage 2, und da haben Sie ja vorher schon so Andeutungen gemacht, Social Media sollte grundsätzlich für Jugendliche bis 18 verboten werden.
Auch auf gar keinen Fall. Social Media hat Vorteile, ist eine Kommunikationsform für die Jugend. Wir müssen das Bewusstsein schaffen, auch für die Risiken.
Aussage 3. Es macht überhaupt keinen Sinn mehr, einen Schulabschluss zu machen, denn alle spannenden Tätigkeiten der Zukunft werden Kenntnisse benötigen, die man an keiner deutschen Schule lernen kann.
Dem widerspreche ich vehement. Ich habe es im Vorfeld schon gesagt. Wir brauchen Schulen auch tatsächlich, um Kommunikation, soziales Handling, eine gewisse Resilienz und gesellschaftliches Miteinander zu lernen, neben all den fachlichen Inhalten.
Aussage 4. In 10 bis 20 Jahren, und vielleicht wird Berlin der Erste sein, wird es keine Lehrkräfte mehr geben, so wie wir sie heute kennen. Weil heute können KI-Tutoren Inhalte, schon viel gezielter und personalisierter und häufig auch noch freundlicher vermitteln. Lehrkräfte werden dadurch mehr zu Sozialpädagogen als zu Wissensvermittlern.
Herzlich willkommen in Berlin. Bei uns sind alle Pädagogen freundlich und zwar immer. Und sie bringen natürlich noch mehr mit als nur den Inhalt, nämlich die soziale Komponente. Man lernt am besten, wenn man sich wohlfühlt und eine Bindung hat. Deswegen gerne mit dem KI-Tutor, aber nicht alleine mit ihm.
Es ist völlig überflüssig, ein Fach an einer deutschen Universität zu studieren. Alle Inhalte und Kompetenzen lerne ich spätestens in wenigen Jahren im direkten Austausch mit meinem KI-Tutor.
Auch dem widerspreche ich aus demselben Grund wie in der Schule, aber wir können gerne über das eine oder andere Orchideenfach an den Universitäten reden.
Und wir kommen auch schon zur letzten Frage, wie immer bei mir. Welche Frage habe ich heute leider nicht gestellt, die Sie aber gerne beantwortet hätten?
Ich würde gerne tatsächlich mal darüber sprechen, warum braucht Deutschland dringend eine Bildungs-ID? Wir sehen momentan tatsächlich, dass wir verschiedene Bildungsinstitutionen haben. Wir haben die frühkindliche Bildung, die Kita, eine Grundschule, eine weiterführende Schule. Und uns fehlt tatsächlich nicht nur die lückenlose Dokumentation unserer Kids, sondern all das, was damit verbunden ist, nämlich gezielte Förderung und Ansprache. Und dafür ist so eine Bildungs-ID zwingend erforderlich, um wirklich zukünftig Ressourcen nicht nur zu optimieren, sondern noch schneller und noch näher an den Kindern und Schülern dran zu sein. Klar, mit dem Ziel, sie wirklich optimal zu fördern und auch bildungsgerechter zu werden. Und das halte ich auch für ein ganz, ganz großes Thema, wenn wir zukünftig Schule noch optimaler und besser gestalten wollen.
Kurze Nachfrage für unsere HörerInnen, die nicht wissen, was eine Bildungs-ID ist. Was kann man sich da konkret darunter vorstellen?
Es ist halt tatsächlich die digitale Dokumentation der Schülerdaten. Also nicht nur, wer bin ich, wann bin ich geboren, woher komme ich, sondern zum Beispiel, welche Sprachdokumentation hat in der Kita stattgefunden? Habe ich Unterstützung gebraucht? Bin ich mehrsprachig aufgewachsen? Mit diesen Informationen geht's nahtlos in die Grundschule, um der Grundschule auch die Information zu geben, wo braucht er vielleicht oder sie Unterstützung oder wo kann man auch mal fordern, weil sie da Stärken hat. Und so wächst sich das nach oben aus. Man kann zusätzliche Neigungen, Talente, vielleicht auch Exkursionen, Auslandsjahre, all die Dinge wirklich erfassen, um ganz gezielt jedes einzelne Kind zu fördern. Dafür braucht es aber tatsächlich die Stringenz von Anfang bis zum Ende und natürlich, um auch Bürokratie abzubauen und die Institution zusammenzuführen als ID von einer Person von Anfang an.
Alles klar. Ich bedanke mich für das spannende Gespräch. Vielen Dank.
Dankeschön.